Ich sag mal so, wer heute als Online-Händler nur auf seinen eigenen Online-Shop setzt, ist vielleicht schon gewagt. Amazon ist doch die Produktsuchmaschine. Also ich gehe ja nicht mehr zu Google oder einer anderen Suchmaschine, sondern gehe zu Amazon, um nach Produkten zu suchen, wo ich deren Namen nicht kenne. Aber dann hast du auch wieder ein Problem. Nicht jede Kundenanfrage von einem Marktplatz kann in einem E-Mail-Client beantwortet werden. Also auch dort gibt es ja, gerade wenn wir uns den eBay-Marktplatz angucken, spezielle Prozesse, die wirklich auch nur im Backend abgebildet werden können. Und mindestens ist das, wenn du nicht die passende ERP oder Warenwirtschaft hast, wo du das kannst, bist du gezwungen, ins Backend zu gehen.
Herzlich willkommen zu Service Sales, dem Podcast, der zeigt, wie ein Kundenservice nicht nur begeistert, sondern auch verkauft. Ich bin Maxi und in diesem Podcast sprechen wir darüber, wie du aus deinem Kundenservice eine echte Umsatzmaschine machst. Egal ob durch strategisches Upselling, smarte Automatisierung oder perfekte Customer Experience. Hier bekommst du die besten Insights direkt aus der Praxis. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Händler im E-Commerce eine echte Herausforderung ist. Marktplätze und die damit verbundenen Kundenanfragen. Ob Amazon, eBay, Otto, Kaufland oder Zalando, wer auf diesen Plattformen verkauft, bekommt zwangsläufig auch viele Supportanfragen. Doch gerade hier gibt es einige Hürden. Die Kommunikation ist oft unübersichtlich, weil jeder Marktplatz eigene Systeme hat. Die Reaktionszeiten sind kurz, da viele Marktplätze strenge Antwortzeiten vorschreiben. Kunden erwarten schnelle und kompetente Antworten, sonst gibt es schlechte Bewertungen. Wie kann man diesen Support effizient managen, ohne den Überblick zu verlieren? Genau darüber sprechen wir heute mit einem echten Experten. Und da sind wir dann direkt beim Thema. Mein heutiger Gast ist Ulrich Pöhner. Er ist Geschäftsführer von Greyhound Software, das sich auf Helpdesk- und Ticketing-Lösungen für den Kundenservice im E-Commerce spezialisiert hat. Ulle, schön, dass du da bist.
Ja, moin, grüß dich. Schön, da zu sein. Freue mich.
Magst du direkt mal ein bisschen was von dir erzählen, dich einfach mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, also ich bin Ulrich Pöhner, bin seit jetzt fast 20 Jahren, über schon 20 Jahren im E-Commerce tätig, damals noch selbst handelnd, ja, in den Anfängen des E-Commerce und bin dann 2007 durch einen witzigen Zufall auf die andere Seite der Macht gewechselt und bin zu Greyhound Software gekommen seitdem unterstütze ich Unternehmen dabei, mit Hilfe von Softwarelösungen die Kundenkommunikation zu optimieren. Und was ich halt besonders witzig finde, ist, dass euer Podcast Service Sales heißt. Service Sales ist ein Fun Fact. 2008 auf einer der ersten Messen, die ich im E-Commerce bestritten habe, die Mail Order World. Es war eigentlich für die Katalogversender und für den normalen Versandhandel, also nicht den E-Commerce. Heute kennt man das schon fast nicht mehr, dass man Kataloge früher hatte, in denen man bestellt hat. Und das war in Wiesbaden und da hatten wir damals tatsächlich auf unserer ersten Messeleinwand Service Sales drauf, haben aber die älteren Herren dort nicht verstanden.
Ja, finde ich sehr geil, dass ihr schon dieselbe Idee hattet wie wir jetzt mit unserem Namen und zeigt ja auch, dass du ein richtiges Urgestein im E-Commerce bist, ne?
Ja, definitiv. Also mittlerweile, wenn ich auf Veranstaltungen und Messen und Events unterwegs bin, trifft man sich so mit den alten Herren, wobei alte Herren ist natürlich übertrieben, so alt sind wir auch noch nicht, aber trotzdem, wenn man 20 Jahre E-Commerce irgendwie gemeinsam erlebt hat, da hat man schon wirklich sich auch viel zu erzählen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Vielen Dank dir dann erstmal. Lass uns direkt einsteigen ins Thema. Es soll ja um Marktplätze gehen und da wäre direkt meine erste Frage. Warum sollten Händler überhaupt auf mehreren Marktplätzen verkaufen?
Ja, also nochmal analog zu 2008. Dort war das Thema Marktplätze noch gar nicht so spruchreif. Da hat man tatsächlich dann doch viel über den eigenen Online-Shop gemacht. Also ich glaube, die Entwicklung Marktplatz zeigt ganz klar, du kannst halt als Online-Händler dein Business absolut skalieren, wenn du dich richtig anstellst, wenn du die richtigen Marktplätze für dich findest und auch, sage ich mal, die dahinterliegenden Prozesse im Griff hast. Aber ich sag mal so, wer heute als Online-Händler nur auf seinen eigenen Online-Shop setzt, ist vielleicht schon gewagt. Man kann funktionieren, wenn man richtig coole Produkte und richtig coole Brands hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass so Marktplatzverkauf immer noch zusätzlich ein sehr, sehr attraktives Geschäft ist, um auch sein Business zu erweitern.
Ja, ist einfach eine riesen Reichweite, die du damit auch einfach hast, ne? Also vor allem, wenn du jetzt über Amazon oder eBay verkaufst, hab da auch letztens eine Statistik sogar zu gesehen, dass, glaube ich, fürs Jahr 2023, dass ungefähr 67% aller Online-Händler über Marktplätze verkaufen. Also schon auf jeden Fall die Mehrheit, die da drauf setzt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich sag mal so, mir hat irgendwie vor 2, 3 Jahren mal ein Kollege hier, oder beziehungsweise es war, glaube ich, ein Handwerker, den ich hatte. Wir haben über Produkte gesprochen. Er hat mir irgendein handwerkliches Produkt empfohlen und hat dann habe ich gefragt, ja, wo kauft man das dann am besten? Und dann sagt er so, ja, keine Ahnung, guck doch mal bei Amazon. Amazon ist, dann habe ich gefragt, so, okay, bei Amazon soll ich jetzt nach so einer Spezialsäge suchen? Er sagte, ja, klar, Amazon ist doch die Produktsuchmaschine. Also ich gehe ja nicht mehr zu Google oder einer anderen Suchmaschine, sondern gehe zu Amazon, um nach Produkten zu suchen, wo ich deren Namen nicht kenne. Und das zeigt alleine schon auch, was Amazon, eBay und Co. in den letzten Jahren für uns im Onlinehandel eigentlich auch getan haben. Sie haben zentrale Suchmaschinen geschaffen, auf denen man mittlerweile auch perfekt Produkte suchen kann, in Kombination mit Bewertung. Ist ja auch eine bestimmte Sache, die in Marktplätzen zur Geltung kommt. Ob jetzt der Verkäufer bewertet wird oder auch das Produkt oder beides, ist einfach eine super coole Sache, die mich als Verbraucher einfach schneller entscheiden lassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also sind wir uns da, glaube ich, einig, dass Marktplätze auf jeden Fall was sind, wo auf Händler setzen sollten. Trotz der Herausforderungen, die es natürlich gibt, kannst du da vielleicht auch einfach mal drauf eingehen? Was sind so die größten Herausforderungen, die man hat, wenn man auf Marktplätzen verkauft?
Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung fängt mit E an und hört mit Mail auf, weil ich sag mal so, Marktplätze sind immer an E-Mail-Kommunikation gebunden oder halt etwas neuere Marktplatzstrategien zwingen zum Beispiel auch den Online-Händler, sich direkt ins Backend einzuloggen, um dort Kundenanfragen zu beantworten. Aber zentral ist immer noch E-Mail im größten Anteil zu sehen. Man bekommt unheimlich viele E-Mails als auf einem Marktplatz verkaufender Online-Händler zugeschickt. Und das fängt an mit Artikel einstellen, Artikel verändern, Artikel ist gekauft worden, Artikel ist bezahlt worden, Artikel ist versendet worden. Über das alles bekommt nicht nur der Verbraucher oder der Käufer ja Informationen und Status-Updates, sondern halt auch der Händler. Und das kombiniert noch mit vielleicht auch Statusinformationen, die vom Payment-Provider kommen, ist einfach eine Flut an Nachrichten, die in ganz normalen, handelsüblichen E-Mail-Inboxes oder E-Mail-Clients wirklich dazu führt, dass du zugemüllt wirst, ne? Und ich glaube, das ist eine super Herausforderung, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da kann man natürlich sich pfiffig hinsetzen und Regeln erstellen in so E-Mail-Clients. Aber ich glaube, dass es gezeigt hat, wenn man auf spezialisierte Lösungen setzt, die für die Kundenkommunikation da sind, dass dort halt schon viel, viel vorbereitet ist, um halt die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann hast du natürlich auch immer noch eine Herausforderung, wenn du mit Marktplätzen zusammenarbeitest, dass es auch gefährlich sein kann, wenn halt deine Mitarbeiter sich zum Beispiel mit den Login-Daten auf den Marktplätzen einloggen müssen, um dort was zu tun. Und ich sag mal so, jeder von uns kennt das im E-Commerce und im Business oder im Internet-Business. Du hast Leute, die sind sehr verantwortungsvoll und geben halt hochkomplexe Passwörter ein für ihre Logins. Und es gibt halt Menschen, die nutzen immer noch die verbotenen Passwortphrasen wie Test 123 oder so, ne? Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn dann Passwörter geleakt werden, abgezogen werden und dann hackt man deinen Händler-Account und ändert deine Preise und ändert das Bankkonto, wohin die Kohle fließt. Das sind einfach so Sachen, die stehen halt unmittelbar im Zusammenhang mit dem Verkauf auf Marktplätzen. Das passiert nicht häufig, aber es passiert und kann passieren. Und ich glaube, da müssen Online-Händler, die gerade richtig viel Umsatz machen, einfach eine Menge aufpassen auch.
Ja, vor allem, weil es auf Marktplätzen wie Amazon ja auch häufig sehr strenge Anforderungen gibt, ne? Also vor allem so was die Antwortgeschwindigkeit angeht, ne? Da muss man dann innerhalb von 24 Stunden antworten. Und im schlimmsten Fall, da haben wir letztens auch mit einer Expertin drüber geredet, im schlimmsten Fall kann das ja dann auch zu einer Marktplatzsperrung führen, ne?
Korrekt. Und ich sag mal so, wenn man sich einfach die Antwortanforderungen oder die Reaktionszeitanforderungen an die Marktplatzhändler anschaut, dann kommt wieder das Thema E-Mail-Flut, was ich eben gerade schon mal sagte. Du musst, glaube ich, gerade jetzt dann aufpassen, um die wirklich relevanten Sachen rauszufiltern, um sie als erstes bearbeiten zu können. Weniger wichtig ist irgendein Status-Update zu irgendetwas, ob Payment oder Auftrag. Wichtig sind Kundenanfragen, dass sie in angemessenen Reaktionen Reaktionszeiten beantwortet werden. Und dafür musst du einfach in einer zentralen Plattform deine Verkaufsmarktplätze bündeln mit der Kommunikation, musst sie vorsortieren lassen. Im besten Fall kommen wir ja gleich auch noch durch intelligente Mechanismen, um dann, sage ich mal, die richtig relevanten Sachen schnell zu beantworten und auch am Wochenende zu beantworten. Ich meine, das ist auch dem einen oder anderen vielleicht jetzt, der zuhört, nicht so bewusst. Deswegen gehe ich da nochmal drauf ein. Marktplatzhandel bedeutet in der Kundenkommunikation auch bei einigen Marktplätzen, dass du am Wochenende dein Service im Griff haben musst. Und Leute am Wochenende zu beschäftigen, ist nicht nur für die Leute, sag ich mal, nervig, sondern kostet halt auch einfach Geld. Das heißt, je besser ich mit meiner Datenmenge, die zu bearbeiten ist, vorbereitet bin und sie bestmöglich schon vorsortiert habe, desto schneller und desto weniger Zeit muss ich aufwenden, um die entsprechenden Fragen zu beantworten und auch meinen Reaktionszeiten gerecht zu werden.
Ja, ich finde, du hast da einen guten Punkt aufgegriffen, mit dem am Wochenende die Marktplatzanfragen auch zu beantworten. Ich glaube, da kommen wir gleich später nochmal zu, wenn wir auch über Automatisierung und KI reden, weil da kann da natürlich eine KI auch helfen, ne, am Wochenende zu arbeiten.
Auf jeden Fall.
Die hat keinen Feiertag.
Ja, und kriegt auch keine Wochenendzulage.
Genau, richtig, ja. Aber jetzt hast du ja auch schon drüber gesprochen, ne, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, eine Plattform zu haben, auf der eben alle Anfragen gebündelt einlaufen.
Ja.
Was würdest du denn generell sagen, was sind denn so die Vorteile davon, von so einer zentralisierten Kundenservice-Lösung?
Ja, also es gibt so viele, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle. Also ich würde mal anfangen mit Übersichtlichkeit, ne? Also wenn ich ein zentrales System habe, in dem alle Anfragen einlaufen, habe ich Übersicht, auch als Verantwortliche oder als Verantwortlicher. Man darf ja nicht immer nur den Service-Mitarbeitenden sehen, sondern man muss auch die entsprechenden Entscheider auch mit berücksichtigen, dass die eine Transparenz haben. Und dementsprechend alles an einem Ort zu haben, ordentlich sortieren zu lassen, vor allem auch hinterher vielleicht abteilungsbasiert schon vorzusortieren. Also ich nehme mal dieses Wort Skill-Based Routing, ist einfach wichtig, damit halt auch die richtigen Anfragen, die richtigen Themen bei den richtigen Mitarbeitenden landen. Und genau, alles das zahlt am Ende des Tages einfach darauf ein, schneller zu sein mit der Bearbeitung und vor allen Dingen auch, wenn ich alles gut vorsortiert habe, ich gebe nochmal ein Stichwort, nicht nur sortieren nach wichtig, unwichtig, sondern auch schon nach Themen, nach Topics, habe ich halt auch die Möglichkeit, bestimmte Sachen auch dort wieder zu automatisieren. Ne? Also das ist, glaube ich, so das, wo es einfach drauf ankommt und wo der Händler eine Menge Geld sparen kann am Ende des Tages. Die Rechnung wird zum Schluss gemacht. Einfach mit effizienten Prozessen, Transparenz und deswegen alles in einer Plattform, damit ich ein Instrument habe, mit dem ich die gesamte Kommunikation auf allen Marktplätzen orchestrieren kann. Ich nutze mal so richtig fancy Words. Orchestrieren nutzt man ja im Multichannel auch oder halt wenn man auf verschiedene Verkaufskanäle aussteuert. Und insofern, das Gleiche gilt auch für die Kundenkommunikation.
Was ich auch noch als Riesenvorteil sehe, und das hast du eben auch schon angesprochen, ne, ist einfach auch diese verschiedenen Logins, die es dann eben gibt. Ne? Also das ist ja auch für einen Service-Agenten oder Support-Mitarbeiter super aufwendig, sich immer wieder in verschiedene Plattformen einzuloggen und da dann 1000 Fenster irgendwie offen zu haben und darin
total
zu arbeiten.
Total. Ja. Und es gibt tatsächlich auch dort nochmal eine weitere Komplexitätsstufe. Das hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte schon, es ist schon komplex genug, sich auf verschiedenen Marktplätzen einzuloggen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, haben wir auch einige Kunden bei uns im Stamm, die auf eBay oder auf Amazon mehrere Accounts haben. Also dann bist du in einem Browser unterwegs in 10 eBay-Tabs und diese eBay-Tabs sind 10 verschiedene eBay-Accounts. So, und ich sag mal so, du musst halt enorm aufpassen irgendwie, dass du da nicht durcheinander gerätst, mal abgesehen davon Waste of Lifetime, sich in diese ganzen Logins immer einzuloggen und dann loggt er sich aus und dann hat man den Browser geschlossen und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich finde, Minimum an Komfort wäre auf jeden Fall, alle seine E-Mail-Konten im handelsüblichen E-Mail-Client zusammenzuführen und dort zu arbeiten. Aber dann hast du auch wieder ein Problem, nicht jede Kundenanfrage von einem Marktplatz kann in einem E-Mail-Client beantwortet werden, ist das nächste Thema. Also auch dort gibt's ja, gerade wenn wir uns den eBay-Marktplatz angucken, spezielle Prozesse, die wirklich auch nur im Backend abgebildet werden können. Und ob das jetzt eine Fallbearbeitung ist, ob das eine Bearbeitung von einer Rückgabe ist, zumindest ist das, wenn du nicht die passende ERP oder Warenwirtschaft hast, wo du das kannst, bist du gezwungen, ins Backend zu gehen. Und da suchen wir halt auch als Lösungsanbieter natürlich einen Weg, den wir auch geschaffen haben für unsere Kunden, dass du dich eben auf solche Marktplätze nicht mehr einloggen musst, um auch prozessorientierte Anfragen zu bearbeiten.
Mhm. Ich fände es ganz spannend, dass du ja auch darüber gesprochen hast, also dass es ja dann auch Unterschiede gibt zwischen den Marktplätzen. Ne? Also ja. Ob du jetzt eben auf Amazon, eBay, Kaufland, Otto, Zalando oder was auch immer verkaufst. Kannst du uns da vielleicht noch so ein paar Insights geben, was da so die größten Unterschiede sind? Fände ich eigentlich ja, auch ganz spannend.
Also ich kenne ja die Pain Points unserer Kunden und was wir in den letzten Jahren stark gemacht haben, ist Marktplatzkommunikation tatsächlich über Schnittstellen abzurufen. Jetzt fragt man sich so, okay, wieso, ich krieg doch von Amazon und eBay hier meine Mails, da kann ich doch drauf antworten. Ja, wie gesagt, bei denen funktioniert das, auch bei einem Otto funktioniert das, auch bei einem Kaufland funktioniert das. Aber was halt tatsächlich so eine Entwicklung ist gerade bei ausländischen Anbietern von Marktplätzen, dass sie dort sagen, okay, du kriegst die Tickets nicht mehr per E-Mail weitergeleitet, du kannst darauf antworten, sondern du musst dich ins Backend einloggen, um die Anfragen zu beantworten. Und da aber diese Systeme wiederum oder diese Marktplätze auch wirklich coole Schnittstellen, also APIs haben, war es bei uns irgendwo die Idee, ja, dann binden wir doch diese APIs an und ziehen uns die Tickets quasi über die Schnittstelle in unsere Plattform hinein, sodass du die dann ganz normal wie eine E-Mail beantworten kannst. Und das ist, sage ich mal, auch noch mal zu berücksichtigen, gerade wenn wir uns so die französischen Marktplatzlösungen anschauen, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber bei denen ist es tatsächlich bei zweien so, dass sie tatsächlich die Leute oder die Online-Händler ins Backend zwingen zur Beantwortung. Und das lösen wir, indem wir direkte Integrationen halt schaffen.
Ich würde gerne nochmal auch auf den Titel von hier unserem Podcast kommen, Service Sales. Ne? Haben wir ja schon gehört, das war ja auch schon mal eine Idee von dir.
Ja, auf jeden Fall.
Wir spielen da natürlich immer darauf an, da wir sagen, dass wir natürlich auch Verkaufschancen schaffen wollen im Support. Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein, wie man jetzt mit so einer zentralisierten Kundenservice-Plattform und vor allem jetzt in Bezug auf Marktplatzanfragen, wie kann man da jetzt eben auch irgendwie Verkaufschancen noch generieren?
Ja, also noch viel, viel mehr als früher. Der damalige Ansatz, um nochmal darauf zurückzukommen, Service Sales war 2008, es unsere neuen Online-Händler und werdenden Online-Händler davon zu überzeugen, dass Kundenservice ein unheimlich wichtiger Faktor ist, um eine um loyale Kunden zu haben, um Kundenzufriedenheit zu ermöglichen und zu steigern. Gar nicht so aus dem Aspekt, wie du das jetzt oder wie ihr das betrachtet. Den finde ich noch cooler, den Ansatz. Also, dass man Kunden nicht nur happy macht, sondern gleichzeitig auch noch nutzt, die qualifizierten Kolleginnen und Kollegen entsprechendes Verkaufserlebnis zu erzeugen oder ein Upselling-Erlebnis zu erzeugen. Und bei einer zentralen Plattform hast du natürlich einen Vorteil, habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn es die Plattform ermöglicht, zum Beispiel themenbasiert zu routen oder die Inhalte zu analysieren, wenn es spezielle Produktfragen gibt, kann ich mit einem Produkt XY dies und das machen. Und wir gehen mal in den einfachsten Artikelbereich Do-it-yourself-Artikel, wo man natürlich immer Werkzeuge kauft, wo man aber auch Zubehör und Materialien benötigt, die man einfach mitverkaufen kann, obwohl es der Kunde eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn man dieses Potenzial durch eine ordentliche Inhaltsanalyse hebt, indem man diese gefundenen Inhalte, wo ich Upselling-Potenzial, Verkaufspotenzial sehe, den richtigen Menschen zuordnet, und das sind ja die Spezialisten im Kundenservice. Wer weiß denn besser von Artikeln oder über Artikel Bescheid als unsere geschätzten Service-Mitarbeitenden? So, und deswegen ist das, also ich finde den Ansatz absolut cool und ich glaube, wir müssen einfach super viel als Wissende zu diesem Thema die Menschen darüber informieren, dass dort Potenzial ist. Weil ich glaube, Da denken viele gar nicht dran, weil sie den Kundenservice, und das ist nochmal die Brücke zurück zu 2008, als Kostenfaktor sehen. Sie sehen Service als Kostenfaktor und nicht als strategisches Instrument, um im Unternehmen bestimmte Sachen in Gang zu bringen, die einfach darauf einzahlen, dass du länger was von Kunden hast, die du durch teure Adspends gewonnen hast und dass du auch mehr durch diese Kunden verdienen kannst, wenn du sie richtig behandelst.
Sprichst mir direkt aus der Seele. Kundenservice muss kein Kostencenter sein, ja. Kann wirklich auch einfach, wie wir immer sagen, eine Umsatzmaschine sein. Mhm. Und da finde ich einen super guten Punkt, den du auch angesprochen hast, ist, ne, dass die Service-Mitarbeitenden einfach das Knowledge haben, ne, über die Produkte und die Details zu den Produkten und welches es eben alles noch gibt. Und da finde ich einfach mal so viel verschenktes Potenzial, wenn man das nicht nutzt, um dann eben auch den Verkauf da noch anzukurbeln.
Eben, und ich muss das nochmal hinterher schieben, weil das immer bedeutender wird, auch in den letzten 2-3 Jahren, wo wir weltwirtschaftstechnisch einfach so ein paar komplexere Themen noch mit berücksichtigen müssen, ob das Lieferketten sind, ob das Transport und Fracht ist, ob das Embargos sind, was auch immer, was dazu kommt. Es wird immer teurer, Kunden ja in seine Verkaufskanäle reinzubekommen. Und deswegen muss das Ziel eigentlich sein, sie auch möglichst langfristig zu halten, sie glücklich zu halten und vor allen Dingen auch so gut zu beraten, dass beide Seiten davon maximal profitieren. Und das war halt, sage ich mal, 2008 war nur der Kostenfaktor in den Köpfen der Online-Händler. Ja, es kostet Geld. Aber heute ist es einfach noch wichtiger. Überall wird effizienter gewirtschaftet mit der eingesetzten Kohle, die wir brauchen, um Traffic auf unsere Verkaufskanäle zu bekommen. Und deswegen sollte man dieses Thema Upselling auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen.
Auf jeden Fall. Ein Thema, was mir da noch zu einfällt, ist, du hast ja auch schon angesprochen, ne, wenn man die Tickets richtig kategorisiert, die eingehen oder die E-Mails. Da kann man ja dann schon irgendwie einen Tag vergeben oder was auch immer, was dann irgendwie das Upselling-Potenzial jetzt vielleicht von dieser Anfrage irgendwie nochmal in den Vordergrund rückt. Habt ihr da dann quasi auch schon so Systeme in place, wo ihr sagt, okay, wir priorisieren jetzt hier dieses Ticket und da ist ganz klar, hey, wenn dem Kunden jetzt schnell geantwortet wird, dann können wir dadurch mehr Umsatz machen?
Also ich sag mal so, grundsätzlich ja, es gibt dort erste Projekte mit unseren Kunden, die solche Tools nutzen und solche Möglichkeiten nutzen. Das Ganze basiert natürlich irgendwie auf Analyse durch KI-Tools. Da sind wir ja auch im Gespräch, unsere beiden Firmen, um das zu verbessern. Alles steht und fällt am Ende des Tages mit einer sehr, sehr guten Absichtserkennung. Und da ist es halt am Ende des Tages halt auch wieder so relevant, was nutze ich denn für Absichtserkennungstechnologien. Und da ist es halt auch so, da unterscheidet sich halt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich kann irgendwie ja versuchen, mit OpenAI irgendwas zu erkennen. Ich kann aber versuchen, auch mit spezialisierten KI-Lösungen was zu erkennen, die vielleicht auch viel mehr auf meine Käuferklientel eingehen können, weil sie über Content-Inhalte verfügen, die was mit meinem Business zu tun haben. Ne? Ich sage nur so KI-Modelle, die halt entsprechend auch über dein Unternehmen und über deine Artikel und über deine Prozesse Bescheid wissen. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren extrem viel tun. Und das sollte man als generell als Unternehmen, was mit Kundenkommunikation zu tun hat, ob ich jetzt Online-Händler bin, ob ich Autohaus bin, ob ich, keine Ahnung, Windräder verkaufe, sollte man diese Sachen nicht außer Acht lassen und sich das anschauen, um damit seine Prozesse zu optimieren.
Du hast mir jetzt so ein bisschen schon vorweggenommen, das ganze Thema AI natürlich, da sind wir ja auch Spezialisten drin. Wenn wir jetzt vor allem jetzt über Thema AI im Kundenservice oder eben auch auf so einer zentralisierten Kundenservice-Plattform reden, was siehst du denn da noch so für Potenziale, die automatisiert werden können, so von den Prozessen jetzt vor allem im E-Commerce?
Also ich habe bewusst versucht, das Wort AI, also das amerikanische, englischsprachige, nicht zu benutzen und ich mich eher auf das deutsche, mittelständische KI zu beschränken. deswegen, also dir lasse ich auf jeden Fall die AI-Features noch. AI-Features und ich sag mal so, grundsätzlich Wir nehmen mal wieder den Ursprungszustand an, den wir ganz am Anfang mal besprochen haben. Du hast als Handelsunternehmen einen riesen Pool an Kundenanfragen und weißt aber gar nicht, warum die schreiben. Du hast einfach nur Kundenanfragen, eine Blackbox. So, das heißt, du kannst nachträglich jetzt mit AI-Lösungen das ja auch thematisieren und kannst dann mal über die letzten 2 Jahre schauen, warum haben mir denn meine Kunden überhaupt geschrieben? Und ich sag mal so, wer weiß, warum seine Kunden schreibt, kann Probleme wegoptimieren, weil meine goldene Regel war es immer, ein Kunde, der nicht schreibt, ist ein guter Kunde. Und wenn der Kunde nicht schreibt, dann hat das auch was damit zu tun, dass du dem Kunden ja alles gegeben hast, damit er nicht schreiben muss. Und wenn er schreibt, scheint irgendwo was zu sein, was du ihm nicht vernünftig vorher schon gegeben hast. Ist natürlich sehr simplifiziert. Ich weiß, dass es auch komplexe Anfragen gibt. So, also Analyse mit AI, auf jeden Fall cool. Die zweite Sache, wenn wir dann wissen, warum Kunden schreiben, und das auch zukünftig. Ich nehme mal wieder mein Lieblingsbeispiel, was ich mit Online-Händlern bespreche, ist, am Wochenende ist der Kundenservice eigentlich nicht besetzt. Das führt dazu, dass ich am Montagmorgen um 8 Uhr, wenn ich mit dem Service anfange, erstmal eine Inbox habe, die hat ein Backlog, was ordentlich gefüllt ist. So. Und jetzt kann ich natürlich nach First-In, First-Out-Methodik entsprechend das sortieren. Alles okay. Aber was eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist zu wissen, erstmal mit einem Blick in die Inbox 200 Anfragen, welche davon haben denn am Wochenende bestellt und haben auch am Wochenende direkt wieder storniert. Weil montagmorgens ist es ja so, dass das Lager, also das Shipping, meistens eher beginnt als der Kundenservice. Zumindest ist das meine Beobachtung in den letzten 17 Jahren, wenn ich mit Menschen spreche aus dem Onlinehandel. Und die haben das auch bis heute nicht geändert. Also Shipping, Lager fängt eher an als alles andere. So, und die packen womöglich Bestellungen zusammen, die schon storniert wurden, aber sie wissen das gar nicht, weil die Kunden einfach auf die Bestellbestätigung geantwortet haben. Und das am Wochenende, wo halt keiner im Kundenservice ist. Und wenn das dann am Samstagnachmittag passiert und ich habe meine Inbox falsch sortiert, sind diese Nachrichten ganz unten. Das heißt, sie werden womöglich erst nachmittags gesichtet. Ist erstmal doof. Heißt also, um es kurz zu machen, long story short, wenn ich weiß, warum sie schreiben, KI oder AI-Analyse, kann ich dann auch Prozesse auslösen, wenn ich die richtigen Tools habe, um zum Beispiel Bestellungen on hold zu setzen. Einfach on hold, dass sie nicht gepackt werden montagmorgens. Und mache dann ein schönes Tag dran, hast du ja eben schon mal gesagt. Hier muss geprüft werden. Und dann macht man sich einen Filter oder man filtert den Posteingang nach diesem Tag. Gibt ja Lösungen, habe ich gehört, die sowas können. Und dann bearbeitet man einfach nur diesen Filter als allererstes, checkt alle Sachen oder lässt sogar den Mitarbeitenden im Lager das checken. Wow, ich gebe dem einfach einen Zugang, der morgens um 6:30 schon gucken kann. Auch praktisch. Also du siehst, alleine mit diesem kleinen Beispiel ist schon so viel Optimierungsmöglichkeit, dass man sich jetzt schon ausmalen kann, wow, wenn ich dann weitermache und noch andere Prozesse habe, Retourenbearbeitung. Sag mal so, warum soll ich einem anfragenden Kunden ein Retourenformular dann wieder zurückschicken? Kann ich alles automatisiert machen? Kann den in den richtigen Prozess bringen? Das ist immer so, Menschen vergessen manchmal, dass Prozesse einfach ja der Wertschöpfungs Wertschöpfungsteil sind. Und immer wenn ich einen Kunden aus einem unstrukturierten Verhalten in ein strukturiertes Verhalten bringen kann, kann ich damit am Ende des Tages Geld sparen. Und das wollen wir. Wir wollen Geld sparen, um unsere sowieso schon knapp bemessenen Margen im Onlinehandel oder knapper werdenden Margen oder kleiner werdenden Margen zu kompensieren und trotzdem super erfolgreich zu sein. Also das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Geschichte, sollte man immer auf dem Radar haben.
Finde ich sehr gute Themen, die du ansprichst, vor allem das Thema Stornierung oder auch Retouren sind auch Dinge, die wir immer mal wieder ansprechen, ne? Also vor allem, wenn es am Wochenende darum geht, da kann man wirklich sehr einfach und sehr schnell das Ganze auch automatisieren. Ja. Trotzdem machen es viele nicht, was ich immer wieder faszinierend finde. Ja. Genau, aber vielleicht können wir da auch nochmal so ein bisschen den Bogen spannen, auch nochmal zurück zu den Marktplatzanfragen. Weil da kann man ja KI auch super einsetzen.
Natürlich.
Also für super viel automatisieren. Kannst du da vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen?
Super, dass du das nochmal zurückholst, das Thema, weil das war uns auch nie so bewusst. Wir haben ja vor, ich weiß nicht, als WhatsApp dann irgendwann im Kundenservice relevant wurde und die Zuhörer werden jetzt lachen, wenn ich sage, das ist schon 10 Jahre her, ja, wo die erste Online-Händler mich gefragt haben, ja, wie mache ich denn jetzt meinen Kundenservice mit WhatsApp-Anfragen? Mittlerweile gibt's coole Lösungen, alles überhaupt kein Problem, aber dieses Thema WhatsApp hat sich fortgeführt in den Online-Shop. Wenn Online-Händler einen Online-Shop haben, haben sie dann auf einmal ein Chat-Widget angeboten. Warum haben sie dieses Chat-Widget angeboten? Ganz einfach, um außerhalb der normalen Servicezeiten einen Kommunikationskanal zur Verfügung zu stellen. Aber wie geil, ich habe immer auf diesen Vorträgen dann auch gesagt, so, habt ihr denn berücksichtigt, dass irgendwie vielleicht nachts um 22 Uhr am Samstag kein Agent antwortet und ihr bietet jetzt Ihr zeigt jetzt mit dem Kundenservice chatten und es ist nichts dahinter gewesen. Ja, und was ich sagen will ist, man versucht ja dem Kunden schnelle Antworten und schnelle Lösungen zu geben. Und das muss auch auf Marktplätzen erfolgen. Und jetzt haben wir aber das Problem, kein Online-Händler der Welt kann in einem eBay- oder Amazon-Marktplatz sein Chat-Widget integrieren, so dass ich einen Chatbot installieren kann. Geht nicht. Ja, ist ja ein abgeschlossenes technisches Medium. So, und deswegen bleibt nur der Kanal E-Mail, solange wie Amazon, eBay und die großen Marktplätze irgendwann den Hebel umlegen. Da bin ich auch sicher, dass das kommen wird. Wir werden nicht die nächsten 10 Jahre nur mit E-Mail arbeiten auf den Marktplätzen. Aber aktuell ist es noch so. Und deswegen ist das Thema Automatisierung von Marktplatzkommunikation ein Gamechanger. Der ist noch gar nicht so klar, weil es einfach zu wenig Lösungen gibt, die Marktplatzkommunikation cool automatisieren können mit echtem Mehrwert. Weißt du, Mehrwert, was bedeutet Mehrwert? Amazon hat das schon vor Jahren gesagt, wenn irgendein Online-Kundenservice einfach mit einem Auto-Reply antwortet, dann gibt's eine Abstrafung. So, oder das wird gar nicht durchgestellt an den Kunden, es wird auf nicht beantwortet, bleibt es, was wiederum dazu führt, dass du abgestuft wirst in deiner Servicequalität. Mehrwert bedeutet doch, dass ich auch bei einer Automatisierung dem Kunden helfen kann und dass der Kunde bestmöglich dann auch, komplett zufriedengestellt ist. Und das können wir halt mit Automatisierung und in Verbindung vor allen Dingen mit AI-Lösungen, die dann auch aus anderen Inhaltsquellen wie dem Online-Shop, der FAQ, irgendwelchen Betriebs- und Bedienungsanleitungen mit noch viel besser Zugriff auf die ERP-Warenwirtschafts-, also die auftragsführenden Systeme haben, das ist das Paradies auf Erden. Und das hat aber noch keiner so richtig auf dem Schirm, dass du richtig, richtig viel Potenzial hast, um das zu automatisieren.
Ich finde vor allem den letzten Punkt, den du ansprichst, ist immer so der größte Vorteil, den ich da auch sehe bei KI oder auch bei Systemen, die eben sich an andere Systeme andocken können. Ne? Du hast jetzt gesagt, ob es ERP ist, ob es das Shop-System, ob es Wavi ist, dann das Ticket-System. Ne? Wenn du quasi der KI ermöglicht, dass sie eben von allen diesen Quellen eben Informationen ziehen kann, dann hat sie ja eigentlich alles, was sie den Kunden weitergeben muss.
Genau, also ich glaube, was auch, was einfach dazu geführt hat, dass wir da noch nicht weiter sind im Know-how draußen, im breiten Markt, ist einfach die große Angst vor KI und Datenschutz. Also Datenschutz war ja immer das große Thema, was man direkt danach reingehauen hat, als Bremse, als großen Stopper vor den großen Zug, der da fährt. OpenAI ist gar nicht abgesichert, weil amerikanisch, die ziehen alles ab, personenbezogene Daten, gefährlich. Die haben ja nachgerüstet, die haben nachgeschärft, ja. Und die ganze Welt hat nachgeschärft. Und insofern ist das Thema, da sollte man auch nochmal drüber ein bisschen aufklären, dass KI einfach als Methodik mittlerweile auch extrem, nicht nur extrem, sondern 100% datenschutzkonform genutzt werden kann. Und deswegen auch die Angst davor, KI auf meine Warenwirtschaftsinformationen oder ERP-Daten zugreifen zu lassen, ist aus meiner Sicht auf den Prüfstand zu stellen. Wir machen das natürlich, also unsere beiden Firmen, aber wir prüfen es und wir wissen, dass es einfach safe ist, weil es konkret definierte Schnittstellen gibt, die nicht mehr und nicht weniger dürfen als das, was man definiert hat. Und deswegen Mut zu AI oder Mut zu KI, sage ich, das ist das Motto, was wir draußen verbreiten sollten, weil es ist A, nicht gefährlich, B, Riesenpotenzial und C, datenschutzkonform, wenn man es richtig macht.
Genau, richtig. Und ich glaube, da sind wir hier vor allem auch in Deutschland einfach auch sehr gut aufgestellt, ne, was den Datenschutz angeht. Kann man sich jetzt überschreiten. Ne? Die einen sehen das weniger kritisch, die anderen mehr. Aber ich glaube einfach auch mit jetzt zum Beispiel mit dem EU-AI-Act oder welche Zertifikate es da alle gibt. Ich glaube, da gibt es einfach schon sehr viele Dinge, an die wir uns als Unternehmen halten müssen, wenn es eben um den Gebrauch von KI geht. Deswegen sehe ich es eigentlich auch so, dass man da, wenn man das alles einhält, trotzdem also sehr unkritisch ist, dann eben auf Daten jetzt von einem Barbie zum Beispiel zuzugreifen.
Absolut, definitiv. Und einfach mal ausprobieren, sich die richtigen Anbieter vorher suchen, die halt auch nachweisen können und das auch kommunizieren, dass sie entsprechend sehr, sehr sicher unterwegs sind. Und dann kann eigentlich nichts passieren.
Genau, richtig. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass der ein oder andere Händler hier auch zuhört. Ne? Mhm. Wenn er oder sie jetzt zuhört und sagt, okay, das klingt spannend, was wäre denn da so der erste Schritt, um den Kundenservice jetzt auf Marktplätzen effizienter zu gestalten? Kannst du da so ein paar Praxistipps vielleicht mal geben?
Ja, das kann ich natürlich, wird aber auch jeder anders machen und anders bewerten. Ne? Also ich sag mal so, wenn sich bei uns neue, also Interessenten melden, die mit diesem Problem Marktplatzkommunikation zu uns kommen, ist das erste Gebot auf jeden Fall erstmal zu zentralisieren. Das heißt, wirklich eine Lösung einzusetzen, die halt alles auf eine Plattform bringt. Dann mit dieser Plattform gleichzeitig auch zu analysieren, warum kommt wie was rein. Und der dritte Schritt ist ein sehr, sehr wichtiger, zu überwachen und zu monitoren, warum die Kunden schreiben und vor allen Dingen auch, wie der Kundenservice mit diesen Anfragen umgeht. Also Stichwort KPIs, tracken, um entsprechend auch Potenziale zu erkennen und sichtbar zu machen. Und wenn man das hat, dann kann man im Grunde genommen die letzten Schritte in Angriff nehmen. Die kommen dann nachgelagert. Das ist das Automatisieren. Also erkennen, wo kann ich automatisieren und vor allen Dingen so automatisieren, dass der Kunde nicht aggroviert, weil er Blödsinn zugeschickt bekommt, sondern dass er echte Mehrwertautomatisierung erfährt. Und der letzte Schritt, wenn ich dann automatisiere, habe ich ja eins geschafft. Und das ist ganz wichtig. Ich habe Ressourcen freigelegt, weil die Mitarbeitenden, die freuen sich ja, wenn sie nicht mehr die typischen Renner- und Penner-Anfragen beantworten müssen, sondern endlich mal gefordert werden und auch das gut ausspielen, was sie können. Und das ist halt Verkaufschancen nutzen und erkennen. Und das können meiner Meinung nach halt Menschen am besten. Und Menschen können Empathie aufbauen, Menschen können Sympathie spielen und spiegeln und Menschen können damit verkaufen und Menschen damit überzeugen, dass sie diese Lösung halt benötigen für ihr Vorhaben. Und dann hast du im Prinzip eine perfekte Kette von vorne nach hinten. Aber wichtig ist es halt, vorne anzufangen und nicht, wie ich das auch hin und wieder halt erlebe, mit dem Mindset reinzugehen, oh geil, ich habe gehört, KI kann mich in den Urlaub wegautomatisieren, niemand muss mehr arbeiten. Ich glaube, das ist von allen von uns die Wunschvorstellung, aber erstmal sollte im Vordergrund stehen, Prozesse zu optimieren und die Menschen, die wir haben, die unser teures Gut sind, Stichwort Fachkräftemangel, dafür einzusetzen, wofür sie wirklich gut sind und nicht für Renner- und Penner-Anfragen. Ne? So, und ich glaube, mit den 5 Schritten kann man das gut umsetzen.
Finde ich alles sehr gute und sehr wertvolle Tipps. Ich würde vielleicht gerne nochmal auf das Thema Monitoring eingehen, was du ja auch genannt hast, weil das haben wir vorhin auch nochmal ganz kurz angeschnitten. Ne? Also vor allem jetzt in Bezug auf KI nochmal, weil die KI kann da auch super viel helfen. Ne? Ja, also die KPIs zu tracken oder eben auch, wir hatten es ja auch schon von Ticketanalyse, ne, dass sie dann eben auch auswerten kann, was sind denn überhaupt die häufigsten Kontaktgründe, was sind so die Sachen, wo wir vielleicht auch gerade Probleme haben, Kundenservice das zu beantworten. Da haben wir einfach auch schon in Projekten gesehen, dass die KI da irgendwie also Contentlücken oder Sachen aufdecken kann, die den Kundenservice-Mitarbeitenden noch gar nicht so bewusst war, weil die KI natürlich die Kapazität hat, durch 6.000 Tickets sich durchzuwühlen und zu schauen, was waren denn so die Probleme, die unsere Kunden wirklich hatten.
Genau, richtig. Also da fällt mir übrigens auch ein, die Zuhörer hier werden sehr unterschiedlich sein. Wir werden Zuhörer haben, die sehr viel Kundenservice-Erfahrung haben, die vielleicht weniger Kundenservice-Erfahrung haben, aber sie möchten einfach mit dieser Herausforderung Kundenservice sich jetzt weiterbilden. Und ich sag mal so, KI und Monitoring in Kombination bietet vor allen Dingen auch kleinen Kundenservice-Abteilungen oder vielleicht sind es gar keine Abteilungen, sondern nur 1, 2, 3 Leute, eine Riesenchance, weil ich sag mal so, je weniger Menschen du in einem Fachgebiet beschäftigst oder die miteinander zusammenarbeiten und dein Geschäft geht, wir nehmen das als Grundannahme, also das geht gut, dein Geschäft, desto weniger Zeit haben diese Menschen, sich auch mit den Analysen zu befassen. Und vor allen Dingen Analyse Wege überhaupt erstmal aufzubauen, ja, das ist mal Punkt 1. Und ich glaube, dass da auch eine Riesenchance ist für kleine Online-Händler mit KI und Monitoring und KPIs einfach auch mit viel, viel weniger Aufwand schnellere Ergebnisse zu erzielen, um zielgerichteter zu arbeiten im Kundenservice. Was eigentlich nur den großen Serviceabteilungen vorbehalten war bis heute, weil die haben halt einfach eine Serviceleiterin oder einen Serviceleiter, ja, und die haben vielleicht noch ein Controlling dahinter, was noch mehr rausholt. Und hier mit KI und fertigen Lösungen, die es ja gibt in dem Bereich, kannst du einfach auf Knopfdruck schon sehr viel erreichen.
Auf jeden Fall. Lass uns vielleicht mal zum Schluss nochmal so die wichtigsten Learnings zusammenfassen. Ich fange mal an. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, Kundenservice auf Marktplätzen sollte man auf jeden Fall machen als Händler. Ist aber eine echte Herausforderung. Also Händler müssen wirklich viel gleichzeitig auf verschiedenen Plattformen managen. Kann man natürlich auch alles lösen durch eine zentrale Plattform, durch Automatisierung. Genau. Deswegen Zentralisierung aller Anfragen hilft auf jeden Fall, um den Überblick zu behalten, um auch schneller zu reagieren, um versteckte Potenziale zu entdecken. Und das lässt sich auch nochmal fördern durch eben smarte Automatisierung mit KI. Und dadurch lassen sich auch Standardanfragen effizienter beantworten oder eben Prozesse automatisieren, die du ja auch genannt hast, wie Stornierung oder Retouren, die dann vor allem auch am Wochenende eben kritisch sind. Und zuletzt würde ich sagen, also ein optimierter Kundenservice bietet einfach auch zusätzliche Verkaufschancen. Ne? Und da sind wir beim ganzen Thema Service Sales, dass wir das einfach so als großen Punkt sehen. Habe ich irgendwas vergessen? Würdest du noch irgendwas hinzufügen?
Also du hast das hervorragend zusammengefasst. Du bist der Meister der prägnanten und kurzen Sätze. Das habe ich nicht so drauf. Insofern würde ich dem nichts hinzufügen wollen.
Perfekt, Ulle. Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen, Ulle, wenn sich jetzt unsere ZuhörerInnen dafür interessieren, dir zu folgen vielleicht, wie können sie sich mit dir connecten? Bist du auf LinkedIn unterwegs oder wo ist das am besten?
Ich wollte jetzt gerade sagen, auf Spotify, sucht bald auch Ulle, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Nein, grundsätzlich, ich bin auf LinkedIn, einfach meinen Namen, der sicherlich hier unten in der Beschreibung mit auftaucht, mal gucken, findet ihr mich, freue mich über Vernetzung, Austausch, auch gerne, wer mit dem Gesagten von mir vielleicht nicht happy ist oder das anders sieht, dass man da nochmal einfach sich austauscht, weil, wie gesagt, der Service, Kundenservice-Markt ist riesig, ja, brauche ich keinem erzählen und jeder hat seine eigenen Ansichten, besondere Ansichten und ich spreche ja auch jetzt als Softwarehersteller für einen Kundenkreis, der völlig mixed ist. Ne? Also wir haben kleine Online-Händler, wir haben mittlere Online-Händler, wir haben auch sehr, 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 sehr große Online-Händler und wir haben auch Unternehmen, die gar nichts mit Online-Handel zu tun haben. Ein ganz, ganz großer Freizeitpark aus Deutschland nutzt zum Beispiel unsere Software, um Kundenanfragen zu bearbeiten. Deswegen nicht alles, was ich hier sage, muss Anklang finden. Es gibt zu allem unterschiedliche Meinungen. Ich freue mich über den Austausch.
Super, vielen Dank dir, Ulle, nochmal. Das war's dann für heute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne abonnieren. Lasst uns auch gerne Feedback da. Uns findet ihr auch auf LinkedIn natürlich und freuen uns da immer über alle Kommentare, die wir dazu bekommen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge mit Service Sales.